Also heute habe ich von 3 bis 7.30 Uhr geschlafen, das ist nicht so gut. Vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen überdreht gerade.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Oh, fantastisch. Mike, guten Morgen.
Guten Morgen.
Na? Mensch, du siehst ja so richtig motiviert aus für diesen Podcast heute.
Ich bin krank.
Oh nein.
Ja, Kita-Virus der Woche. Ich glaube, irgendwas Adeno-basiertes. Ja, ist halt so.
Was ist denn was Adeno-basiertes?
Das ist, glaube ich, irgendein Adeno-Virus oder sowas.
Davon habe ich noch nie gehört.
Also wenn
ist aber kein Brechdurchfall, ne? Weil ich meine, das ist jetzt hier schließlich auch, es gibt ja auch eine Videoaufnahme jetzt davon. Also wenn jetzt irgendwas Unappetitliches passiert, die Leute kriegen es jetzt mit. Ne? Also auch dieses regelmäßige Nasebohren, das hier in diesem Podcast sich eingeschlichen hat, das können wir jetzt auch nicht mehr machen. Schwierig.
Hat das? Echt?
Na klar.
Okay, gut, ja, gut, weil ich habe das Glück, das gehört ja zu meinem Image fast schon dazu. Macht Adenoviren können zum Beispiel, wie bei mir gerade, so eine schöne Melange aus Atemwegserkrankung und Bindehautentzündung machen. Da kannst du auch mal vom Kinderarzt drauf angesprochen werden. Entschuldigung. Ich weiß, Sie sind wegen Ihrem Sohn hier, aber haben Sie einen gedübelt oder soll ich Ihnen auch gleich ein paar Augentropfen noch mit verschreiben? Sie scheinen sich angesteckt zu haben. Kann vorkommen. Ne? Deshalb habe ich so ein bisschen Klüsen heute, weil das auch auf die Bindehaut geht. Ja, Magen-Darm kann es auch machen, aber bin ich zum Glück toi, toi, toi. Ich hoffe, ich kriege das hier in einer Sitzung durch, unseren heutigen Podcast. Also habe ich bis jetzt noch keine Anzeichen irgendwelcher
Komplikationen. Ja, ich habe so viel
dem Bereich.
Ich habe heute so viel Geschichte zu erzählen. Ich könnte eigentlich den ganzen Podcast mit Geschichte füllen.
Du meinst also Geschichte also, oder Geschichten aus deinem Leben?
Nee, bei mir passiert nichts, Mike. Bei mir passiert so wenig, dass ich mich noch nicht mal mit irgendwas anstecke, ja? Und das ist aktuell gerade sehr schwierig, weil in meinem Umfeld sind sehr viele Leute krank, aber ich gehe ja hier nicht raus. Deswegen heißt in meinem Umfeld ja auch nur außerhalb des Elfenbeinturms.
Ja, na gut, Kaspar Hauser war ja auch irgendein Prinz, ne? Oder irgend so ein Abstammling adliger Natur, oder? Nee, weiß ich nicht.
Da gibt es unterschiedliche Theorien darüber. Irgend so ein Bastard, ne, den man loswerden wollte oder so, war ja, glaube ich, ne?
Naja. Auf jeden Fall ein bisschen Isolation ist auch nicht so gut fürs Immunsystem, ne?
Nee, gar nicht. Da hast du natürlich absolut recht. Aber tatsächlich, glaube ich, mittlerweile habe ich mein Immunsystem wieder eingepegelt. So direkt nach Corona war es ja echt katastrophal, jetzt mal rausgehen, krank sein. Und mittlerweile geht's. Weil ich hatte wirklich mein ganzes Leben immer ein relativ gutes Immunsystem. So mit ganz wenigen Ausnahmen, wo ich dann mal eine Stirnhöhlenveralterung hatte. Also wenn ich eine Ausnahme hatte, dann war es halt gleich so richtig auf die Fresse. Aber ansonsten ging's eigentlich immer, ne? Also ich habe auf den Festivals ja auch immer mit 10 Leuten am Tag aus dem gleichen Becher gesoffen. Das war alles völlig egal. So, also ich kenne da gar nichts oder kannte da gar nichts und dann war ich nach Corona echt schockiert, dass man, also wie schnell man mit irgendwelchen Viren und Bakterien in Kontakt kommt, die da auch Krankheiten verursachen können, wenn man nicht fit
absolut
ist.
Ich bin nur immer beeindruckt, dass Festivalgänger immer Becher sagen, wenn sie Eimer meinen. Aber gut, es sind dann wahrscheinlich solche Alkoholiker, Diminutive.
Wie also ich habe tatsächlich Gläschen, einmal
ich, Becher statt Eimer.
Also ich habe es tatsächlich einmal gehabt. Da ist einer zu uns am Stand gekommen und hatte wirklich so einen Putzeimer voller schlimmer Schnaps irgendwas Kombination dabei und da steckten dann 10 Strohhalme drin und dann genau, das war 2019, kein Wunder, dass das dann schief ging.
Ja, na gut, da kann man dann schon mal mit einer Infektion nach Hause kommen, aber ey, also ich meine, im Alkohol selber, wo sollen da die Erreger herkommen, ne? Also das ist ja mikrobiotisch dann gesäubertes Feld.
Mike, was bist du eigentlich für ein Schlaftyp? Wir hatten jetzt das mit den Äpfeln. Jetzt habe ich eine andere interessante Frage diesbezüglich. Was bist du für ein Schlaftyp?
Ich hab zwei kleine Kinder. Alex, also wenn du mich fragst, was ich von Schlaftyp, dann kannst du mich auch fragen, welche Ferrari-Ausführung ich am liebsten fahre. Das ist gerade nichts, was in meinem Leben eine große Rolle spielt. Ich bin froh über jede Stunde am Stück, die ich irgendwie hinkriege. Also wenn das meine Frau jetzt hört, die lacht sich natürlich tot. Ne? Ein Schlaftyp, in welche Kategorien werden denn Schlaftypen eingeteilt? Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich mich da zuordnen sollte.
Na, um es zu konkretisieren, es geht ja auch nur, dass du dir das nochmal vor Augen hältst, was eigentlich normal wäre und jetzt halt einfach nicht ist. Ne? Also damit du nochmal so das Gefühl bekommst, was du verloren hast. Ne, Chronotyp quasi. Also von welcher Stunde zu welcher Stunde ist dein natürlicher Schlafprozess?
Ach so, also zu Studentenzeiten war meine Aufstehzeit am liebsten, also rein natürlich so gegen 9 Uhr. Und das hat sich jetzt schon auf, na, ich sag mal, also wenn mich wirklich keiner stört, dann bin ich so 7.30 Uhr wach. Also selbst wenn ich gegen 23.30 Uhr oder so ins Bett gegangen bin, also so 8 Stunden Schlaf ist, glaube ich, meine normale Messlatte, aber die Aufwachzeit hat nichts damit zu tun, ob ich die 8 Stunden durchgezogen habe oder nicht. Also das ist egal, ob ich um 10 eingeschlafen bin oder 0.35 Uhr oder so. Das ist dann meistens so 7.30 Uhr.
Also du hast quasi so eine feste Aufwachzeit, egal was ist.
Ja, also wenn das nicht irgendwie von äußeren Umständen. Also ich bin da eher wie, also wenn du mich wie so ein Vogelkäfig zuhängst, bin ich 7.30 Uhr wach. Wenn es eher hell ist, bin ich auch eher wach.
Wieso,
ne? Also
wieso finde ich dieses Bild gerade sehr nachvollziehbar? Mike wie so ein Tweety auf so einer Stange.
Ja, also da reagiere ich dann schon auf Licht. Ne? Aber ist jetzt nicht so, dass ich bis um 12 durchpenne, wenn, also auf Tour, wo ja der Tagesablauf extrem shiftet, ne? Also wo du manchmal wirklich erst um 4:30 oder um 5 ins Bett gehst, dann schlafe ich auch teilweise viel länger. Ja, das kommt dann schon vor. Ja, aber da bist du ja auch so in deinem abgedunkelten Bank, hast da das Fenster zugezogen und passiert dann auch nicht viel. Da bin ich dann schon im Vergleich eher der Langschläfer in der Band, ja.
Ich frage mich nur gerade, weil ich nach langer Zeit das mal wieder festgestellt habe, warum ich bis spät in die Nacht arbeite normalerweise. Ich war nämlich tatsächlich mal so gegen 22 Uhr bettschwer. So, und hatte zufälligerweise gerade mal nicht genug zu tun, beziehungsweise habe mir gedacht, oh, das ist hier Krankheits-ASMR bei uns im Podcast, sehr gut.
Ja,
damit die
ja,
Leute dir auch glauben, dass du wirklich krank bist. Also ich hatte tatsächlich mal nicht genug zu tun, und konnte mal schlafen und dachte mir, Alex, mach mal was Verrücktes, geh wirklich mal schlafen. Und dann bin ich 22 Uhr ins Bett gegangen. Und es war, wie ich so ein bisschen auch im Gefühl hatte, eine richtig dumme Idee. Ich war nämlich 0 Uhr, also wirklich, ich habe 2 fucking Stunden geschlafen. Ich war 0 Uhr knallwach. Ich war die letzten Wochen nicht so wach wie 0 Uhr.
Und ja, aber das ist doch sonst auch noch nicht mal deine Bettgehzeit, oder?
Nee, das ist ja der Punkt. Deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen über dieses Chronotypen-Dingsbums nachgedacht. Und ich glaube, also es gibt da so eine Übersicht, die da so allgemeingültig ist, glaube ich. Und es gibt tatsächlich Leute, die, es betrifft jetzt 1,2% der Bevölkerung, die zwischen 19 Uhr und 3 Uhr schlafen. Also, dass der natürlicher Schlafrhythmus ist, beziehungsweise 20 und 4 oder 21 und 5. Also auf diese Gruppe fallen, das sind 1,2% der Bevölkerung, die so extrem früh wieder wach sind.
Ja, ja.
So,
die aber auch dann relativ früh ins Bett gehen.
Na genau, also die gehen 19 Uhr ins Bett. Also nicht im Sinne von, na, das machen die jetzt so, sondern das ist deren natürlicher Schlafrhythmus. Weil, also jeder Organismus hat so...
Kenne ich jemanden, ja.
Wirklich?
Kenne ich jemanden. Ja, also ich kenne da wirklich, habe eine Freundin, die ist dann auch schon 4.30 Uhr mit dem Hund unterwegs. Und wie brauchst du aber dann auch kurz vor 20 Uhr auch nicht mehr anrufen. Da ist die im Bett schon.
Krass. Also ich meine, wenn du so ein, warte mal, hat Ali nicht auch so einen Lebensrhythmus?
Ali geht auch sehr früh ins Bett, ja, das stimmt. Ja, aber letztens, könnte sein, ja, habe ich gleich drüber nachgedacht. 4:30 Uhr
geschrieben und ich dachte so, bist du noch wach oder schon wieder?
Nee, da ist er schon wieder wach, ja. Aber ist, ich glaube, der ist da sehr flexibel. Also der kann das so shiften. Hm? Ich habe auch schon erlebt, dass er extrem lange wach ist.
Ich frage mich, wie dein Leben abläuft, wenn du 19 Uhr ins Bett gehst. Du kriegst ja noch nicht mal mehr die Tagesschau mit. das, ne, also um das mal in bürgerlichen Kategorien hier zu bewerten.
Ja klar, also du erfährst nicht die letzten News, aber du erfährst dann natürlich die ersten News. Ne? Gut, ob dann jetzt 5 Uhr eine Tagesschau so redaktionell aufbereitet ist wie die 20 Uhr, das wage ich dann zu bezweifeln, dass dann in den Stunden dann noch viele Erkenntnisse hinzugekommen sind oder dpa-Artikel kopiert wurden. Aber ich glaube, es gibt ja auch Berufsgruppen, wo das völlig Sinn ergibt. Ne?
Aber also deine Freundin beispielsweise, ist die dann Bäckerin oder Reporterin im Morgenmagazin oder macht die was, wo das wirklich dazu passt?
Die ist Friseurmeisterin.
Weiß nicht, wann Friseurmeister normalerweise anfangen zu arbeiten. Keine Ahnung. Das ist eine Berufsgruppe, mit der habe ich sehr wenig zu tun.
Das ist schon, glaube ich, ein Beruf, in dem, also heute vielleicht nicht mehr so, ne? Also, ich sag mal, diese Barbershop-Mentalität ist da ja eher eingezogen, so in das Handwerk. Aber ich glaube, früher war das wirklich ein Beruf, wo du auch schon 7:30 Uhr Termine verteilt hast. Also das ist eine Berufsgruppe, die jetzt nicht wie Bäcker mitten in der Nacht arbeitet, aber die per se immer früh am Start war, so im traditionellen Handwerk. Ja, ich rede jetzt nicht von Friseuren, die jetzt nach der Mondphase schneiden oder so. Ne? So was gibt's ja auch.
Ich habe mal eine Dokumentation über einen Nachtfriseur gesehen. Das ist, naja, also wirklich, wenn du halt so ein Chronotyp bist, wie ich es bin, ich hab das jetzt anhand dieser Tabelle mal interpretiert, also dass ich denke mal, ich bin irgendwie so ein Chronotyp von 1 bis 8 oder 2 bis 9, aber ich schlafe nicht 8 Stunden, deswegen passt das nicht, ich schlafe eher so 6 Stunden, also mein natürlicher Aufwachrhythmus basiert nicht auf diesem 8-Stunden-Rhythmus, ich kann das gar nicht. Also ich wäre auch völlig fein, um 24 Uhr zu einem Friseur zu gehen. So, also mein ganzes Leben könnte quasi unter Nacht ablaufen, hätte ich gar keinen Stress mit.
Diese Adenoviren, die gehen auch so ein bisschen auf die Ohren. Ich habe jetzt einmal Nacktfriseur und mein ganzes Leben könnte nackt ablaufen verstanden. Deswegen muss ich gerade die ganze Zeit ein bisschen grinsen. Ich stelle mir gerade nur so einen Nacktfriseur vor, egal. Ja, also da brauchst du ja auch, sag ich mal, durchschnittlich weniger Schlaf als Thomas Müller, der durchschnittliche Deutsche, oder? Wenn du jetzt mit 6 Stunden gut klarkommst und das über eine lange Zeit durchziehst, ohne da irgendwelche Erscheinungen zu haben, dann ist das doch weniger, als man eigentlich schlafen sollte, oder?
Ich sehe tote Menschen.
Nee, ich meine jetzt Erscheinungen im Sinne von depressive Verstimmung, Immunsystem geht runter, also alles, was so bei Schlafmangel einsetzen kann.
Also heute habe ich von 3 bis 7:30 Uhr geschlafen, das ist nicht so gut. Also, vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen überdreht gerade.
Okay, das tut dem Podcast immer gut.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also, merkst du, ich performe unter weniger Schlaf einfach besser. So. Ja, nee, aber so. Ich glaube gar nicht, dass du im Schnitt 6 Stunden schläfst. Ich glaube, das ist das, was du schlafen sollst. Aber ich glaube, im Schnitt schläft der Mann weniger als die Frau. Ich glaube sogar mindestens eine Stunde weniger.
Keiner weiß ich überhaupt
nicht. Deswegen
nicht.
Ist es auch nicht so schlimm, dass wir früher sterben, weil wir hatten ja auf dem Weg dahin die Zeit.
Ah ja.
Na? Apropos früher sterben.
Ja. Angela Merkel soll so extrem wenig.
Wo kam das jetzt her?
Von Angela Merkel sagt man, dass die nach 4-5 Stunden Schlaf topfit ist. Also die hat wirklich, gibt ja so Leute, wird auch von manchen Krankenschwestern oder so berichtet, die wirklich nach 2-3 Stunden Schlaf wieder die gleiche Leistungsfähigkeit haben, wie Leute, die 8 Stunden geschlafen haben.
Naja, du musst es halt der REM-Phase anpassen. Und wenn du
das habe ich auch mal quasi? Das habe ich auch mal über Angela Merkel gelesen, dass die auch deshalb so leistungsfähig ist, ne, im Sinne von Verhandeln und so. Weil sie halt wirklich, also das ist ja im politischen Zirkus ganz oft so, ne, dass da entscheidende Sachen 4.30 Uhr in irgendeiner Runde entschieden werden, weil alle einfach nur ins Bett wollen und der das meiste Sitzfleisch hat, der drückt dann seine Meinung durch.
Also ich glaube, ist was du wirklich lernen musst, wenn du viel in wenigen Tagen schaffen willst. Du musst lernen, wie du effizient schläfst. Das habe ich mir im Studium antrainiert. Weil ich da immer alles auf den letzten Drücker gemacht habe. Und dann hast du halt teilweise, bist du dann 5 Uhr früh fertig und musst um 8 in der Uni sein. Dann rechnest du halt aus, wann der Wecker klingeln muss, dass deine REM-Phase rum ist, dass du dann halt da gleich wieder performen kannst. Das ist auf Dauer ist das natürlich nichts. Ne? Also da gibt es da diese verschiedenen Schlafzyklen und da gibt es beispielsweise den sogenannten Übermenschenzyklus, dass du für alle so nach 2 Stunden eine Dreiviertelstunde schläfst und sich das quasi so durchzieht durch deinen Tag, um die optimale Wachheit konzentriert zu nutzen. Das ist aber eher so ein hypothetischer Zyklus, weil du dann wahnsinnig wirst, glaube ich.
Ja.
So, es gibt so ganz viele verschiedene Schlafzyklen, von denen sich die unterschiedlichen Leute da unterschiedliche Dinge versprechen. Also ich bin mittlerweile am Punkt meines Lebens angekommen, wo so ein kleiner dreiviertelstündiger Powernap am Nachmittag.
Dreiviertelstunde ist schon ganz schön lang für einen Powernap.
Nö, also das ist optimal. Also ich leg mich aufs Sofa, also wirklich ganz wichtig, es muss ein Sofa sein. Dann mache ich die Augen zu und ungefähr eine Dreiviertelstunde später bin ich wieder topfit.
Okay, nee, das wäre bei mir zu lang. Da würde ich schon ins normale Schlafen kommen, da bin ich dann ziemlich zerknüllt. Also bei mir ist wirklich dieser Klassiker, leg dich hin, nimm einen Schlüsselbund in die Hand und wenn der runterkracht, dann steh wieder auf. Also diese 10 Minuten Dämmerschlaf mit dann, wenn die komplette Muskelentspannung einsetzt, dann eigentlich wieder aufstehen. So 10, 15 Minuten, da fühle ich mich dann topfit danach. Ne? Wird ja auch zum Beispiel von Napoleon wird das ja auch berichtet, dass der vor wichtigen Entscheidungen immer ein Nickerchen gemacht hat. Und das ist ja auch in einigen Studien nachgewiesen, dass das immer so überhaupt nicht schädlich ist. Ne? Vor wichtigen Entscheidungen, vor wichtigen Performances, Gesprächen und so weiter, dann nochmal ein kleines Nickerchen zu machen. Das ist schon nicht schädlich. Absolut nicht schädlich. Du hast ja einen Haufen Screentime am Tag. Ne? Wie lange vorm Schlafen gehen stellst du das ab oder dattelst du auch noch im Bett auf dem Handy rum? Weil da kann ich mir nicht vorstellen, dass du toll einschläfst.
Also da ich ja rund um die Uhr Screentime habe, macht das, glaube ich, gar keinen Unterschied. Also ich habe so ein Blaufilter auf dem Handy. Aber ich meine, wenn ich bis um 3, gestern beispielsweise, ich habe bis um 3 noch an einem Text rumgedoktert und dann lege ich mich ins Bett. Also da ist ja keine Zeit zwischen sich hinlegen und Screen. So. Da muss ich halt, ich muss halt damit klarkommen, es hilft nichts.
Naja, okay.
Und dann gibt es so Strategien, wie man schneller einschläft, aber die funktionieren gerade irgendwie auch nicht. Dazu ist alles zu arrhythmisch gerade. Na, also beispielsweise kann man sich ja so Gedanken parat legen, in denen man sich auf Details konzentriert und dann dadurch sozusagen den Rest entspannt und dann wegdämmert. Dann gibt es so Strategien vom Militär, wo du dann quasi konzentriert die Muskelgruppen deines Körpers von oben bis unten durch abschaltest, so, das kann ich nicht so richtig.
Also es gibt progressive Muskelentspannung.
Genau. Also es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten. Da muss ich für mich auch noch irgendwie so den richtigen.
Ja, wir hatten ja mal drüber geredet, also autogenes Training, das hatte ich mir auch mal antrainiert, das benutze ich auch immer noch und meistens, also einfach weil das im Tagesablauf gar nicht mehr so richtig möglich ist, mache ich das dann halt vorm Einschlafen. Das passiert dann ganz oft, dass ich davon dann in Schlaf rüberdämmer. Ja, das gibt's ganz oft. Also ich hatte mal einen interessanten Artikel gelesen, da ging es um Leute mit Schlafstörungen. Es gibt einen gewissen Prozentsatz von Leuten mit Schlafstörungen, die, wenn man die im Schlaflabor untersucht, man hat die hingelegt und zu einem bestimmten Zeitpunkt geweckt und dann ankreuzen lassen, ob sie in dem Zeitpunkt, als sie angetippt wurden, wach waren oder geschlafen haben. Und die haben laut Hirnfunktionen und so eindeutig geschlafen in einer REM-Phase und sie dachten aber, sie sind wach. Die Leute haben einfach das Problem, dass sie träumen, dass sie wach sind.
Das ist ja ätzend.
Und denken deshalb, sie haben eine Schlafstörung. Das ist krass, ne?
Ist also schade drum. Schade. Träumen ist so wichtig.
Man kann das therapeutisch behandeln, ne? Also mit was weiß ich, Verhaltenstherapie oder keine Ahnung. Aber das ist schon, also das fand ich total interessant. Ne? Also da musst du erstmal drauf kommen. Nein, sie haben geschlafen, sie haben nur geträumt, dass sie wach sind.
Da, also normalerweise ist es umgedreht, ne?
Ja. Ich glaube, ich träume. Ist interessant, ne? Also was so einem das Gehirn alles für Streiche spielen kann. Ja, aber wie kommst du da jetzt drauf? Weil du gestern so ungewöhnlich früh für dich ins Bett gegangen bist.
Nee, also ich konnte dann bis 4.30 Uhr nicht einschlafen. Okay. So, das ist halt auch einfach eine Tortur. Es hilft halt nichts, wenn du wach bist, aber nicht bereit, dann wieder zu arbeiten oder so. Also, ne, weil du setzt dich ja nicht um 3 hin und sagst, na gut, dann fängt mein Arbeitstag jetzt um 3 an. Ne? Und das hat mich jetzt schon wieder irgendwie total genervt und auch heute wenig Schlaf. Und deswegen, ich habe da mit wem anders drüber geredet und hatte da diese Übersicht mal rausgesucht. Also es gibt ja auch Leute, die beispielsweise einen Schlafrhythmus haben von 6 Uhr bis 13 Uhr oder 7 Uhr bis 14 Uhr. Ne? Und das hat natürlich extreme Einflüsse auf deren Stellung im System, ne? Weil du ja dann sowas von aus der Norm fällst, dass du einen Lebensweg finden musst für dich, in dem das funktioniert. Ne? Beste Beispiel ist ja die Schule, die beginnt für einen Großteil der Schüler einfach zu früh. Ne? Und dementsprechend ist das Wachwerden für einen Großteil der Kids eine Tortur, zumal ja in der Entwicklungsphase, dass sich alles eine Stunde nach hinten verschiebt. Also wer beispielsweise normalerweise um 6 wach ist, ist in der Pubertät halt um 7 wach. Natürlich, also normal, so wenn man ihn schlafen lassen würde. Also selbst die eigentlich von der größten Gruppe aufstehen um 6 oder so oder um 7 fallen würden, was ja auch nicht die Masse ist. Also die größte Gruppe der Leute steht ja irgendwo zwischen 7 und 8 auf. Aber wenn du in die Schule gehen musst, musst du ja um 6 Uhr aufstehen. Und das trifft ja dann auch auf echt wenige Leute zu. Und ich finde, das ist so ein Ansatzpunkt, wo man echt mal regulieren sollte. Natürlich hat das nichts damit zu tun, wer wann wach ist und wer wann sein Potenzial entfaltet. Man will ja nur, dass die Kinder weg sind und die Eltern arbeiten gehen können. Ja, es ist völlig klar, ist mir auch bewusst. Aber wenn es hier darum geht, dass wir irgendwie das Beste und das Meiste aus unseren Kids rausholen, dann sollte man sie vielleicht einfach so lange schlafen lassen, bis sie einsatzbereit sind.
Ja, also dieses Preußentum da im Bildungsbereich, das ist ja seit Jahrzehnten, wird das ja immer deutlicher in Studien, dass man, keine Ahnung, einen gewissen Prozentsatz der Kinder in der Klasse einfach biologisch ungerecht behandelt, wenn man morgens um 8 eine Mathearbeit schreibt. Ja. Ne? Das ist einfach so. Die hätten bessere Noten, wenn sie die 10.30 Uhr geschrieben hätten. Irgendwie und
Ich will mal meine ganzen Schulkameraden sehen, wenn so eine Mathearbeit plötzlich 22 Uhr geschrieben werden sollte. Ha!
Ja. Na, da bist du dann der
High-Performer. Da bin ich richtig,
ne?
Wach, Alter.
Ja.
Aber sowas von. Apropos Mathematik, Mike.
Ja.
Ich glaube, du hattest da noch eine kleine Hausaufgabe, oder?
Hatte ich, ja. Ja, ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen Staub drauf irgendwie. Deshalb, falls du jetzt das hören möchtest, kann es sein, dass ich da ab und zu mal mit einem kleinen Gedanken ins Stocken gerate, weil ich auch nicht mehr so richtig weiß, was ich mir bei manchen Stichpunkten da aufgeschrieben oder gedacht habe. Weil ich bereite Kurzverträge und sowas zum Beispiel immer ganz gern im Hauptteil an dem Tag vor, an dem ich es auch wirklich mache, mit einer Niederschrift, ne, weil man da noch dann ganz viel präsent hat von der Arbeit.
Aber das deshalb, Gute ist, schauen wir mal. Dadurch, dass du dich jetzt wieder da reinversetzt bist, merkst du dir mehr, langfristig gesehen.
Ja, wahrscheinlich, genau. Und ich danke dir, dass ich mir zu diesem absolut interessanten Gebiet ganz viel merken werde. Also mich wirklich echt ein Fuß interessiert, aber ist egal, es ist trotzdem interessant und man kann auch daraus was lernen. Ich bin mir auch gar nicht so ganz sicher, was du von mir hören wolltest. Ne? Du hast mir Gematrie als Aufgabe gegeben.
Ich sagte ja, stell uns das mal vor und gib uns vielleicht mal ein paar Beispiele.
Ja, also Gematrie oder meistens eigentlich als Gematria bezeichnet. Das bezeichnet man jetzt, sag ich mal, auf Wikipedia-Niveau steht da, es ist die hermeneutische Technik der Interpretation von Worten mit Hilfe von Zahlen. Und wenn ich sowas lese, da geht bei mir eigentlich schon immer der Fensterladen runter, wenn da so ein Wort wie hermeneutisch auftaucht. Das ist so Bildungssprache, also eine Grenze zwischen Bildungssprache und Wissenschaftssprache. Und da gibt es so ein paar Begriffe, wo immer die Alarmglocken angehen. Ne? Das ist hermeneutisch, das ist transzendental, metaphysisch, dialektisch, semantisch. Ne? Das ist immer für mich so mit
also
dem ganz
Entschuldigung,
kleinen...
Also jetzt muss ich mal als Sprachwissenschaftler dazwischen... Also Vorsicht, du kannst jetzt hier auch nicht die halbe Sprachwissenschaft abwatschen. Ne?
Nee, aber das ist, wenn sowas auftaucht, ist auch nicht immer so. Ne? Gerade in der Philosophie, wenn da von hermeneutisch geredet wird, da hat das ganz oft auch treffende Bezeichnungen und Beziehungen. Aber das sind so Worte, wenn ich die irgendwo lese, gehen bei mir die Alarmglocken an. Okay, da will jemand über irgendwas erzählen, von dem er selber gar nicht so richtig weiß, was das eigentlich irgendwie
jetzt,
macht. Ne?
Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was deine nächste Hausaufgabe wird.
Ja, okay, na, bin ich ja mal gespannt. Mein Erstkontakt mit Gematrie hatte ich, das war mir überhaupt nicht bewusst, bei meiner, ich weiß natürlich, was es ist, nachdem ich es gelesen habe, aber der Begriff, der war mir wirklich nicht bewusst. Ne? Also hättest du mich jetzt gefragt, ey, was ist Gematrie, hätte ich dir nicht sagen können. Mein Erstkontakt damit hatte ich bei einer meiner Lieblingsbands, die deutsche, heute deutsch-schwedische Thrash-Death-Metal-Band Protector. Die haben nämlich auf ihrem großartigen Album Golem, auch bei dem Song Golem, beim Titeltrack, also ich zitiere mal kurz, Concentrated Powers, Mystical Formula, Seven Burning Candles, Hexagonal Star, an old and yellowed parchment full of words and numbers. Gerade mit dem Golem, das deutet da schon auf diese jüdische Mystik hin. Ne? Also ein altes Schriftstück voll mit Worten und Nummern. Und diese Gematrie basiert einfach auf der Grundtatsache, dass in manchen Sprachen, besonders früher im Griechischen und Hebräischen, Zahlenwerte auch mit Buchstaben bezeichnet worden. Ne? Also die haben nicht wie im Arabischen oder da, wie sich es da aus dem Indischen ins Arabische entwickelt hat, irgendwelche extra Zahlenzeichen, sondern da wurden bestimmte Zahlenwerte auch Buchstaben zugeordnet. Das klingt erstmal relativ ungewöhnlich, aber wir verwenden das ja heute auch noch bei römischen Zahlen. Ne? Das ist einem meistens gar nicht bewusst, aber dass ein X eine 10 ist oder ein I eine 1 oder ein V eine 5, das hat man ja eigentlich gegenwärtig und spielt in unserer Kultur zumindest, wenn auch nicht eine alltägliche, aber doch eine regelmäßige Rolle. Ne, immer wenn es ein bisschen edler sein soll oder man auch bei Touren auf Tourshirts Jahreszahlen ein bisschen martialischer darstellen will, dann nimmt man halt die römischen Zahlen irgendwie. Ne? Und das ist eben diese Grundkonstellation, die man sich erstmal bewusst machen muss, um Gematrie zu verstehen, dass in bestimmten Sprachen, also wenn man jetzt von der jüdischen Mystik redet, also von der Kabbala, die es ja seit dem 13. Jahrhundert gibt, Das sind so überlieferte Schriften und Lehren. Da ist die Gematrie oder Gematria so eine Teildisziplin. Ne? Und was diese Teildisziplin beinhaltet, das wird Teil meines Vortrags sein. Und diese Tatsache, dass bestimmte Buchstaben mit Zahlenwerten versehen sind. Ne? Also im Hebräischen gibt es 22 Buchstaben und jeden Buchstaben ist dann bestimmter Zahlenwert zugeordnet. Und so kann man da jedem Wort noch eine okkulte Zahlenbedeutung dazugeben. Ein Beispiel ist jetzt der hebräische Begriff für Schlange. Nechash. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Oder so ähnlich, hat einen Zahlenwert von 358. Das N hat im Hebräischen eine 50, das Ch eine 80 und das Sch eine 300. Aber auch der hebräische Begriff für Messias hat das M eine 40, das Sch wieder eine 300, das Y eine 10 und das Ch eine 8, weil das irgendwie Messiah oder so ausgesprochen wird. Das hat auch eine 358. Also Schlange und Messias haben den gleichen Zahlenwert. Ne? Und dann wird in der Mystik, kann man da, wenn man möchte, eine Verbindung herstellen, dass Schlange und Erlöser das Gleiche sind, also die Verräter aus dem Paradies und der Erlöser ist dann nun das Gleiche. Also der Text dazu, in diesem Beispiel wird die verborgene Zahlensymbolik zwischen Schlange und Erlöser sichtbar. Die Schlangenkraft ist sowohl für den Fall aus dem Garten Eden mitverantwortlich, aber auch für die Rückkehr ins verlorene Paradies. Deshalb finden sich in gnostischen Abbildungen Parallelen zwischen Jesus und der Schlange. Ne? Also das ist so eine, nur als Beispiel für so eine Zahlenmystik aus der Kabbala. Also ich wusste nicht ganz genau, worauf du hinzieltest, als du mir Gematrie aufgegeben hast, weil Gematria in diesem engeren Sinne ist diese Teildisziplin der Kabbala, ne? Also in diesem hebräischen, jüdischen Zusammenhang, aber es wird landläufig und überliefert auch für viele andere Sachen benutzt, die irgendwas mit Zahlen und Worten zu tun haben, also fast bis zur Numerologie hin.
Nee, mir ging es tatsächlich eher wirklich so um diese Zahlenmystik.
Ja, ja, genau. Und für diese Zahlenmystik wird das natürlich auch benutzt. Ne? Also bei uns im Metal-Sektor natürlich Zahlenmystik ganz klar 666. Ne? Die 666 aus der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament. Hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Ne, da wird jetzt aus den Texten irgendwie diese Zahl 666 herausgelesen und ganz viele Leute stellen sich da irgendwie an und machen da Parallelen dazu auf. Ne? 666 ist die Summe der Quadrate der ersten sieben Primzahlen. Das ist wohl was ganz Besonderes, keine Ahnung. Im Römischen enthält die Darstellung von 666 jeden Zahlenwert unter 1000 als Zeichen. Ne? Also es wird geschrieben D, C, L, X, V, I. Das ist jeder Zahlenwert unter 1000 und in absteigender Reihenfolge. Ne? 666 ist auch die Summe der Zahlen von 1 bis 36.
Können das alles Zufälle sein?
Ist es ein Zufall, dass das Roulette-Spiel die Zahlen von 0 bis 36 hat und deshalb als teuflisches Spiel betrachtet
wird
von manchen Leuten? Ja, ja. Also solche Sachen werden da aufgemacht. Ne? Und wer nun mit dieser The Number of the Beast gemeint ist, 666, ne? Also jeder kennt das Intro von Iron Maiden, ne?
Also vermutlich jeder, der den Podcast hier hört.
Und das wurde natürlich durch die Zeiten, auch immer völlig unterschiedlich präsentiert. Ne? Also diese 666, das reicht vom Teufel. Die Bedeutung kennen wir ja alle. Es gibt aber auch Interpretationen, wo das Papst Benedikt der Elfte gewesen sein soll. Ne? Und auch Martin Luther sieht diese Zahl diese Zahl, diese 666 eher als ein Zeichen für das Papsttum und für das Kaisertum. Ne? Die Juden wiederum sehen die 666 als Kaiser Nero. Ne? In ihrer hebräischen Transkription. Und das ist wahnsinnig, also wirklich ein, alles so ein kompletter Sumpf von irgendwelchen Schwurbeleien mit Zahlen. Also mich hat als ich mich näher damit beschäftigt habe, hat sich so mir der Verdacht aufgedrängt, okay, das sind Typen, Nerds, die können mega gut mit Zahlen umgehen. Ich meine, die kennt ja jeder aus der Schule, ne? Da gibt's Typen, die könnte eine Programmierung für einen Tomahawk-Marschflugkörper irgendwie ins Arschloch von Saddam Hussein programmieren. Aber wenn die vor einem Heinrich Heineges dicht sitzen, da haben die keine Ahnung, was sie damit machen sollen, ne? Und diesen Worten irgendwie einen Sinn zu geben, da glaube ich schon, dass das für manche Leute da Sinn ergibt, dass irgendwie mit Zahlenspielereien zu verbinden, ne? Das ist für mich irgendwie so eine Erklärung. Also gerade was so Numerologie angeht, also Texte besser zu verstehen, tiefere Bedeutung zu erkennen, wenn man halt eben Zahlen mit bestimmten Buchstaben in Verbindung bringt, ne? Wo es dann echt schwurbelig wird, also auch in der Kabbala und im Judentum, ne? Also ich habe da wirklich auf Homepages und Podcasts geklickt, wo ich mich wirklich dafür schäme, dass ich mir sowas angeguckt habe, weil da so eine ultra wirklich Schwurbelei von irgendwelchen Lichtgestalten und selbsternannten Akademien und es ist wirklich absolut fürchterlich. Ich fühle mich echt schmutzig, da irgendwie mit Klicks beigetragen zu haben und mir da von irgendwelchen Luftpumpenverlagen die Werbung angesehen zu haben und da noch zum Umsatz beizutragen in der Werbewirtschaft von sowas. Aber egal, alles für den Podcast. Und da aber merkt man ganz oft die Tendenz, dass das gerade auch in religiöse Texte reingestopft wird, ne? Wo dann wird diese Verbindung hergestellt zwischen den Naturgesetzlichkeiten, ne, also diese naturgesetzliche Denke oder die auch Tatsachen entspricht, ne, das Universum lässt sich berechnen. Es gibt da Zahlenkonstanten, die überall gleich sind und die halt auch irgendwie kein Zufall sein können oder die zumindest sehr, sehr bemerkenswert sind, ne, wie die Fibonacci-Folge zum Beispiel, ne, die sich in vielen
Fibonacci.
Was habe ich gesagt?
Fibonacci,
genau. Nicht Fibonacci, sorry. Mein O sieht manchmal aus wie ein A. Die ja in bestimmt so Wachstumsprozesse in der Natur ganz gut darstellen kann. Ne? Und da wird eben versucht, solche Zahlenwerte in religiösen Texten wiederzufinden. Ne? Und was da teilweise, welche Verrenkung da gemacht werden, damit so die richtigen Zahlenwerte bei rauskommen, das fand ich dann schon echt spannend. Ne? Weil im Hebräischen, das wurde ganz früher gar nicht mit Vokalen geschrieben oder so, ne? Heute sind da Vokale eingeführt in die Sprache und deshalb weiß man schon gar nicht so richtig mit den Zahlenwerten. Wenn ein Zahlenwert doch mal nicht richtig hinhaut, dann hat da jeder Zahlenjongleur noch eine alternative Schreibweise auf Tasche, die das Ganze irgendwie wieder gerade macht. Und das ist schon so ein ganz schönes Geschacher, ne? Und besonders frappierend für mich ist ja, dass diese Denke, diese religiösen Texte, und die vermeintlichen Zahlen, die sie in Buchstabenform beinhalten, die auch das Universum beschreiben, ne? Gibt's Leute, die machen das mit der Bibel, gibt's Leute, die machen das in der Tora, ganz unterschiedlich und überall. Das große Problem ist eben, dass diese mathematischen Prozesse, die in der Natur stattfinden, seit Milliarden von Jahren unterwegs sind, wenn man es jetzt naturwissenschaftlich betrachtet und nicht nach irgendeiner christlichen Lehre, wo die Erde
ja, die Frage ist ja,
ein paar tausend Jahre alt ist.
Ne? Sind diese religiösen Texte deswegen so allgemeingültig, weil man daran quasi beweisen kann, dass sie im Einklang mit den natürlichen Gegebenheiten?
Das soll es machen, sind. Genau. Und man muss aber dazu die Attitüde haben, dass diese Worte dann auch schon immer da gewesen sind, ne?
Ja.
Beziehungsweise vom gleichen Schöpfer stammen wie das Universum.
Genau.
Dann ergibt das Sinn und widerspricht wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass wir uns mit Schrift so ungefähr seit 6000 Jahren beschäftigen als Mensch, ne? Also das Früheste, was wir kennen, ist so die Sumerer, die da mit Schriftsprache jongliert haben, was Älteres kennen wir im Moment nicht, ne? Das ist schon.
Aber sobald du dich darauf einlässt, ne? Also sobald du, also wenn du vielleicht christlich erzogen bist und sowieso der Meinung bist, dass die Erde nur ein paar tausend Jahre alt ist, dann fängt dieses ganze Konzept an, irgendwie Sinn zu machen. Und wenn du dann bereit bist, solche Verbindungen zu, also wenn du da leicht zu begeistern bist von solchen Verbindungen, wie jetzt das mit dem Number of the Beast-Thema beispielsweise, oder der Fibonacci-Zahl oder so, dann findest du da irgendwie wie so ein System. So, also wenn du bereit bist, das System zu sehen, dann ist es für dich da.
Ja, also ein System finden, das ist es ja. Also ich suche nicht ein bestimmtes System, sondern ich erkenne ein System. Das ist ja, das ist
ein Muster.
Ja, natürlich lassen sich Muster erkennen, aber wenn mir vorher niemand sagt, was für ein Muster er erkennen wird, sondern dann sagt, er hat so ein Muster,
das ist die Grundlage von Verschwörungstheorien, dass du Muster erkennst, wo keine natürlichen Muster sind.
Ja, also gerade auch Zahlenmystik, ne? Also wusstest du, dass die 144 eine ganz besondere Zahl ist? Denn die 144, das muss ich ablesen, ist die kleinste positive natürliche Zahl, deren fünfte Potenz sich als Summe von vier fünften Potenzen positiver natürlicher Zahlen schreiben lässt. Wow.
Wer hat sich das angeschaut?
Das hat man 1966 rausgefunden. Und seitdem ist diese Zahl da Shit. Weil irgendjemand irgendeine neue coole Zahl brauchte. Und keine Ahnung, vielleicht ist jetzt irgendein,
alle anderen waren aus.
Vielleicht ist jetzt irgendein Mathematiker vor Ehrfurcht erstarrt. Ich habe keine Ahnung, was mir die 144 irgendwie sagen will. Oder es wird auch berichtet, dass der weise König Salomo 1500 Lieder gedichtet hat. Das entspricht dem Zahlenwert, wenn man es in hebräischen Buchstaben zuordnet. Lieder von König Salomo hat den Zahlenwert von 1005. Solche harmlosen Dinge, solche Gimmicks, die in religiösen Texten versteckt sein sollen, das kann man ja mal machen, ne? Das finde ich okay. Das finde ich okay, sowas. Aber wie du schon merkst, ich bin dem Ganzen so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, stehe ich dem amüsiert gegenüber, ne? Auch nicht, wer sich hier als noch hinterher noch einen Soundtrack dazu anhören will, Slipknot haben auch einen Song, Gematria, The Killing Number, glaube ich, auch ein cooler Song. Da geht es, glaube ich, um die 9 als Tötungszahl. Aber ich kann der Gematrie, muss ich schon eine wissenschaftliche Relevanz zusprechen, als Kulturwissenschaftler, einfach weil es so viele Flöhähne gibt, die sich damit beschäftigt haben und auch aufgrund dessen gehandelt haben und Kultur geschaffen haben. Ne? Insofern hat es natürlich eine wissenschaftsgeschichtliche Relevanz, sich damit zu beschäftigen und zu versuchen, das zu durchdringen. Aber ich denke, man erfährt dadurch halt mehr über die menschliche Kultur und gewisse Verfasser, als man über das Universum erfährt. Ne? Das ist so meine Bottomline. Bei der ganzen Sache. Es ist schon irgendwie interessant, aber auch, man kommt da mit Sichtweisen und Leuten in Berührung und die wirklich so komplett weit draußen sind, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die irgendwie am normalen Leben teilnehmen noch. Ja. Ja.
Danke, so Mike. Dazu.
Bitteschön.
Danke, Mike. Du hast es gut geschafft, dieses schwierige Thema uns rüberzubringen.
Na, ich hoffe, dass es so ankam. Also wie gesagt, ne, Kurzform, in bestimmten Sprachen werden Zahlen mit Buchstaben beschrieben und diesen Buchstaben werden Werte zugeordnet und die Zahl, die sich aus diesem Wort dann ergeben könnte, könnte mystisch sein. Achtet mal drauf.
Ja, also es könnte sein, dass ihr ab jetzt überall Muster erkennt, wo es gar keine gibt, aber ansonsten.
Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Film es ist, aber ich hatte so ständig dieses Bild vor Augen von diesem einen Jim Carrey-Film, wo er da in diesem Raum ist und alles mit Zahlen vollgeschrieben hat und auch im eigenen Gesicht und war so eine Tragikomödie irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, aber so ein Freak hatte ich da irgendwie vor Augen. Aber es gibt natürlich wirklich Leute, die nehmen das tot ernst, ne? Vor allem auch in der Kabbala.
Ich glaube, wenn du wirklich gut in Mathe bist, ne, dann siehst du ja generell eher solche Muster. Also du siehst die Zusammenhänge von Formeln und von Zahlen. Hm. Also du hast da ein ganz anderes Verständnis, glaube ich, was Leute, die sich mit Sprache auskennen, quasi ganz automatisch mit Sprache erzeugen, können Menschen, die sich mehr in diesem Zahlenbereich bewegen, auch mit Zahlen erzeugen, glaube ich, weil es ja eben auch eine Form von Sprache irgendwie ist, zumindest ein regelbasierter Satz von Codes. Und ich glaube, wenn du da ein bisschen einen Hang dazu hast, dann fällt dir das auch sehr viel einfacher, solche Muster zu erkennen. Die Frage ist halt nur, welche Bedeutung misst du dem bei? Ne? Und wenn du dann vielleicht eine sehr religiöse Erziehung hast oder in einem religiösen Umfeld unterwegs bist und ein bisschen zum Träumen neigst, vielleicht ist das die Mischung, die dann dazu führt, dass du dir überlegst, was die Lieder von König Salomon denn in der Quersumme ergeben.
Ja, absolut. Also es ist es ist ja keine Meldung, dass man in geschriebener Sprache ein System erkennen kann. Es ist ein Sprachsystem. Natürlich gibt es da Muster, aber diese Interpretation, die da gemacht werden, und es ist dann schon bezeichnend, da weiß ich nicht, dass man vielleicht als Mathematiker solcher Muster erkennt und einordnet und nicht als Psychologe, ne? Das ist schon, wenn man weiß, wie der menschliche Geist so funktioniert und wie der Sinn macht, ne, sagt man ja im Deutschen eigentlich, aber wie es im Englischen, dann versteht man das vielleicht sogar schon so ein bisschen mehr. Ne? Es ist halt gerade im religiösen Kontext oft nochmal so eine Rückversicherung, so nochmal ein kleines Herrschaftswissen obendrauf bauen von irgendwelchen Gurus.
Ja, ne? Kann natürlich auch exkludieren. Ne? Du kannst ja diese Zeichen und Zahlen benutzen, um in einem Rahmen von eingeweihten Rituale irgendwie zu durchzuführen oder zu konstituieren.
Also seid euch bewusst, ne, wenn ihr 666 auf der Kutte stehen habt, das ist nicht der Gehörnte, das kann auch Papst Benedikt XI. Sein oder wahlweise Kaiser Nero, der ist ja vielleicht noch sympathisch im Metal. Ne? Aber ja, so viel dazu.
Nee, war gut. Mike, hast du denn eine Hausaufgabe für mich nächste Woche?
Ich habe eine Hausaufgabe für dich. Ich würde gerne mal von dir erfahren, ich glaube, sowas macht ja auch Spaß. Du hast ja für solche, zumindest die Begrifflichkeit dürfte dich heimisch fühlen lassen. Erzähl uns doch mal, was das Geisenklösterle ist und was man da so finden und betrachten kann.
Das Geisen, einfach mit SZ geschrieben?
Geisenklösterle. Wie ein kleines Kloster.
Respekt, ich habe noch nie davon gehört.
Okay, na,
ist und das schön. Wird vermutlich wieder was komplett anderes sein, als ich erwarte.
Ich weiß es nicht. Das werden wir erfahren.
Ist das was du selbst, also was du erklärt haben möchtest, oder weißt du ganz genau, worum es da geht?
Ich weiß sehr genau, worum es geht, ja. Okay. Aber trotzdem würde ich es gern mal...
Ich bin sehr gespannt, Mike.
Ich würde gern, dass die Leute davon was hören, ja.
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt.
Ja, und wie sieht es sonst so bei dir aus?
Naja, also die letzten Tage waren ja sehr in Spannung oder in spannender Erwartung der Wahl, der Neuwahl, an die stattfinden wird. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Diskurs ist, der so real auf der Straße geführt wurde, oder ob das halt wieder so ein Journalismus-Bubble-Thema war, dass es wirklich alle immer nur drauf gegeiert haben, was sind die neuesten Meldungen aus Berlin. Ich denke mal, auf der Straße interessiert es wann und wo. Und nicht, wer sagt wann, mit wem, was, zu wem, über was. Aber jetzt ist es ja eigentlich raus, ne?
Ja, 23. Februar.
Genau.
Okay.
Und die Vertrauensfrage wird dann am 16. Dezember beantwortet.
Ah, okay.
Ich denke, das Ergebnis wissen wir schon.
Okay. Ja, ich hätte erst mal in den Kalender geguckt, wenn jetzt Scholz gesagt hätte, 29. Februar, ob das ein Schaltjahr ist oder so. Das wäre eigentlich ein geiler Move gewesen.
Das wäre ein guter Scholz-Move.
Aber ich denke auch, das brennt den Leuten jetzt nicht so total auf der Seele, nun unbedingt nicht abwarten zu können, die Inauguration von Friedrich Merz als Kanzler auf dem schwarzen Felsen.
So. Und wann ist Trumps Inauguration? Ein paar Tage vorher, ne?
Müsste im Januar sein, oder? Ende Januar?
Also es wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Start ins Jahr, ey. So eine Scheiße.
Ja.
Ey, ich konnte es kaum erwarten, endlich Friedrich Merz als Kanzler zu haben. Ein Glück passiert das jetzt ein halbes Jahr eher. Geil.
Yes.
Geil, Mike.
Yes, ja, ne? Da kannst du dir, boah. Ja, ich bin, also was jetzt wirklich spannend ist, welche Gesetzgebungsprojekte noch durchs Parlament kommen, ne? Das ist ja bei einer Minderheitsregierung sozusagen freigegeben. Da kann ja theoretisch auch die Linke mitstimmen oder so. Mhm. Ne? Gut, kann sie sonst natürlich auch, klar. Aber jetzt sage ich mal vom Fraktionszwang her gesehen. Wird nochmal interessant. Ne? Und jetzt auf einmal ist es ganz eilig gewesen für Scholz mit den ganzen Gesetzgebungsprojekten, die irgendwie Familien und so zugutekommen sollen. Ne? Da hat man sich die ganze Zeit, ist das immer so im Verzögerungspuffer gewesen.
Ich habe schon
wieder
das Wort Rente gehört.
Ja.
Das Wort Rente wird schon wieder auf den Lippen geführt. Das ist. Also ich lese gerade ein Buch über das Ende der Weimarer Republik, also so ganz konkret auf 29 bis 33.
Ja.
Oder also genauer gesagt beginnt es mit dem Tod von Stresemann und beschäftigt sich dann vor allen Dingen auch so mit der parlamentarischen Arbeit in der Zeit. Und da sind schon echt, ich habe das eigentlich immer negiert, dass man das nicht vergleichen darf, aber es sind echt so Parallelen in Verhalten von Volksvertretern und der Fehleinschätzung oder der genau korrekten Einschätzung des Volkes Willen, wo ich echt Parallelen sehe zu Dingen, die jetzt passieren. So Leute wie Hjalmar Schacht beispielsweise, die einfach so politischen Taktierereien abziehen wie Christian Lindner und dann gefeuert werden dafür. Also wirklich solche kleinen Momente oder warum man zu dem Zeitpunkt die SPD hasst versus warum man heute die SPD hasst. Es sind so viele Ähnlichkeiten, die darauf basieren, wie Menschen einfach gestrickt sind. So wie funktionieren Menschen oder Gruppen von Menschen. Und das macht mir doch alles wieder ein bisschen mehr Sorge. Es ist ein interessantes Buch. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, weil ich vergesse den Titel die ganze Zeit.
Ja, die Parallelen sind wirklich frappierend. Ne? Auch eine Partei links von den Sozialdemokraten, die es nicht auf die Kette kriegt so richtig. Ne? Ist ja auch so ein Motiv in der Weimarer Republik.
Und die Sarah Wagenknecht, weil also die KPD damals fing halt so um 30 an, 31 an, komplett auf Faschismus umzuschwingen in ihrer, also Nationalfaschismus im Endeffekt, in ihrer Rhetorik, wollte der NSDAP unterstellen, dass sie ja keinesfalls für Deutschland kämpfen und die bekamen natürlich auch vom ZK in Moskau entsprechende Weisungen, eigentlich auch Weisungen, dass sie jetzt voll auf Antisemitismus gehen sollten, was sie dann nicht gemacht haben, glaube ich. Aber also ich finde, das sieht man bei Sarah Wagenknecht halt super krass, dass sie einfach Narrative von der AfD übernimmt, um diesen Rand mit abzufischen.
Absolut, ja, genau.
Genau derselbe Move. Und dass die bürgerliche Kraft in einer Zeit der Verunsicherung zerrieben wird und diese Zerreibungsprozesse ja anhand der bürgerlichen Schicht stattfindet, weil die sich eine radikale Lösung für sich selbst sucht oder sich gefällt in dieser radikalen Form. Und das ist Wahnsinn, wie präzise Analysen da Zeitgenossen geschrieben haben in 29 bis 33 so über das Wesen der Nationalsozialisten und wie die ihre Wähler bekommen. Weil die das aus einer Perspektive betrachten, dass es zum ersten Mal passiert ist und das echt ein Novum ist, dass man mit einer völlig diffusen Mischung aus Neid und Hass auf alles Mögliche an unterschiedlichen Sachen eine Einigung trifft. Also die stellen sich ja die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen KPD und NSDAP? Und bei der KPD finden sie ja quasi die arbeitsrechtliche Ungleichbehandlung von Menschen und quasi die Unterschicht oder die arbeitende, das Proletariat, das irgendwie versucht, aus dieser Sache rauszukommen. Also diese sozioökonomische Verbindung, die es bei den Anhängern der NSDAP nicht gibt, weil es nur ein übergreifender Zusammenschluss von Menschen ist, die sich übergangen fühlen und die sich unter einem Banner der Aggressivität gegen die vereinigen, von denen sie sich irgendwie negativ behandelt fühlen. Hm. Eine Art Sammelbecken von, ich weiß jetzt nicht mehr, was das konkrete Zitat war, das habe ich gestern Abend noch gehört, da ist mir auch eines aus dem Gesicht gefallen. Also das typische Sammelbecken der Zurückgelassenen im Endeffekt, und dass das eigentlich immer nur eine temporäre Erscheinung ist, die es auszuhalten, also die es zu überwinden gilt, weil es keine Verbindung im richtigen Volk gibt, sondern immer nur eine Konjunkturerscheinung. Es ist eine Konjunkturerscheinung, die überwunden werden kann, wenn die Konjunktur sich eben wandelt. Und das war die Hoffnung der Leute der damaligen Zeit, dass man diese Entwicklung überstehen kann, weil es keine Entwicklung ist, die, weiß, wie die SPD oder so, einfach in einem Milieu sich begründet und solange das Milieu existiert, auch weiter existiert. So, und also ich finde, da sieht man halt wirklich eins zu eins eine Überschneidung mit der AfD. Also das ist wirklich, ne, normalerweise sage ich, komm, das kannst du nicht vergleichen, aber was die Grundlage dieser Interessengemeinschaft ist, von diesen verschiedenen Gruppen, die da aufeinandertreffen, und das, was sie verbindet, ist eben Neid und Abneigung gegenüber Leuten, von denen sie sich übervorteilt fühlen. Und am Ende ist es eine rein egoistische politische Einstellung, die sie da eint. Und sobald die Konjunktur wieder schwingt, wird sich das verlaufen. So. Und das fand ich von der Analyse nicht schlecht. Dummerweise lief es dann halt historisch dann so, dass es zu viele Feinde der Republik gab. Aber das ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr der Fall. Also das ist ja der große Vorteil, dass wir nicht ein Schattenkabinett haben, das daran arbeitet, die Demokratie zu zerstören. So.
Ja, das Problem ist aber ein bisschen, dass es das Arbeitermilieu nicht mehr gibt, ne, oder kaum noch gibt. Und dadurch der SPD so 20-30% ihres Wählerpotenzials wegbrechen. Ne, weil einfach Büroangestellte oder so, ist keine Arbeiterklasse.
Das ist auch interessant, das wird auch in dem Buch debattiert. Da gibt es Schreiberlinge, die sagen, naja, es ist eigentlich, also der Einzelhandelskaufmann, so der kleinen Laden hat und so weiter und so fort, der hat viel mehr mit dem Proletariat, mit dem Arbeiter zu tun, als mit dem Industriellen, mit der Bourgeoisie, und trotzdem fühlt er sich eher in diesen Kreisen wohl oder denkt, dorthin aufsteigen zu können. Und das ist so krass, weil das einfach eine Analyse von vor 100 Jahren ist und ist einfach genauso wie heute. Das ist so wild.
Der arme Irre, der die FDP wählt. Ne?
Ja.
Ja. Ja, natürlich. Ja. Also es ist mir fällt ein interessantes Buch ein von Didier Haribon, Rückkehr nach Rang. Ja. Da wird auch sehr, sehr schön, also ist ein Roman, ne? So eine Coming-Home-Story ein bisschen eher. Aber da wird auch sehr schön analysiert, dieser Shift in Frankreich, ne, dass die Arbeiterklasse oder eine bestimmte Klasse, die eigentlich immer traditionell links oder sozialdemokratisch gewählt hat, wie die in dieses rechte Wählerspektrum abdriften. Ne? Und das ist da sehr, sehr schön analysiert. Da habe ich das erste Mal so gelesen und ist mir so bewusst geworden.
Und wir haben einfach aus solchen Erkenntnissen keine Lehren gezogen. Ich meine, der Wahlsieg von Donald Trump ist halt der Beweis. Mhm. Der hat dasselbe sozioökonomische Milieu angesprochen wie Barack Obama. Mhm. Mhm. So, und die Demokraten haben eben die Leute verloren, von denen sie dachten, dass sie sie sowieso wählen würden. Ne? Die sozial ein bisschen am Rand sind, die Emigranten etc. etc.
Ja.
Wo vor ein paar Jahren es noch ganz großspurig hieß, naja, jetzt werden die Demokraten niemals die Mehrheit verlieren, weil jetzt ist ja die Wählerbasis verschiebt sich ja weg von den weißen republikanischen Menschen hin zu allem im Endeffekt, außerdem, sag ich mal. Und die Republikaner waren da echt in einer depressiven Phase und plötzlich kam Donald Trump. Na, kein Wunder, dass sie sich da dran gehangen haben, als Möglichkeit, da rauszukommen aus dieser Sackgasse.
Ja klar, also da ist die perfekte Schnittstelle zu einem Teil der Bevölkerung, den die eigentlich schon komplett verloren hatten. Na, als ob auf einmal jemand einen Adapter für ein Supertool gefunden hat. Mhm. Na, also das ist schon krass. Und da soll noch mal jemand nicht verstehen, warum der von Republikanern nicht als Messias gesehen wird. Ne? Aber du, wenn ich auf die Uhr schaue, und ich habe ja deinen Terminkalender im Kopf, man müsste dich langsam mal zu deinem Kundenservice prügeln heute. Hä?
Ja.
Du hast ja vollmundig angekündigt, dass du da weit ausholen möchtest.
Ja, ich muss ein bisschen ausholen, Mike. Ich muss ein bisschen ausholen. Wie sehr kennst du dich mit dem Guerre de la Conquête aus?
De la Conquête? Weil, keine Ahnung, was das für ein Krieg gewesen sein soll.
Gut.
Also soweit reicht mein Französisch, aber was das genau sein soll, weiß ich nicht. Nee.
Es ist super spannend. Ich kenne es auch nur im Zusammenhang. Ich habe es jetzt erst kennengelernt. Also das ist ja das Schöne an diesem Kundenservice. Man nimmt sich die Zeit, sich mal mit was auseinanderzusetzen, was man so eigentlich nicht auf dem Schirm hat.
Okay.
Und dementsprechend, heute ist es Guerre de la Conquête. Und das passt jetzt so ein bisschen zu dem, was ja in der Weltgeschichte jetzt passiert ist. Ich dachte mir jetzt, wo Donald Trump zum Präsidenten ernannt wurde, würde ich mich gerne mal dem ersten Präsidenten widmen und die Frage stellen, ob der eigentlich besser war als Trump oder ob man das halt nur irgendwann annimmt, weil es halt viele große Gemälde gibt, auf denen man ihn sehen kann. Auch so ein bisschen anknüpfend daran, dass ich ja im Met war und dieses berühmte Gemälde gesehen habe, wo George Washington da diesen Fluss überquert. George Washington gilt ja heute so als Inbegriff von Ehre, militärischem Geschick und Rechtschaffenheit. Und da habe ich mich gefragt, war das alles wirklich so? Geht das? Kann man das so machen?
Also meinst du mit ersten Präsidenten nicht Theodor Heuss?
Nee. Also ich meine jetzt schon den in den Vereinigten Staaten. Mike, was denkst du, war er wirklich ein Inbegriff von Ehre, militärischem Geschick und Rechtschaffenheit?
Also wenn du mich so fragst, zweifle ich daran natürlich, aber nach
manipuliere ich dich etwa oder was?
Aber nach dem, was ich so wahrnehme, landläufig als jemand, der sich mit dem Teil der Geschichte wirklich wenig befasst hat, sehe ich den schon als eine ikonische, fast makellose Gestalt dargestellt. Ja.
Fantastisch, dann fangen wir an. George Washington kam am 22. Februar 1732 auf der Plantage Pope's Creek in Westmoreland County in Virginia zur Welt. Ne? Also Plantage, habt ihr richtig gehört, die Region, die war damals ja noch britische Kolonie, geprägt von Landwirtschaft und vor allen Dingen Plantagenwirtschaft, oft und vor allen Dingen mit afrikanischen Sklaven. Und er war sozusagen Teil einer ländlich-aristokratischen Welt. Also er ist dort reingeboren in diese Schicht, in eine gehobene Schicht der britischen Kolonialgesellschaft und wuchs einfach auch mit der Perspektive auf, dass es bei ihm so weitergehen würde, dass er eben Landbesitzer, Plantagenbetreiber werden würde, wie sein Vater. Dazu muss man sagen, seine Familie hat tatsächlich auch ein bisschen einen historisch bedeutsamen Hintergrund. Die waren nämlich von Heinrich dem VIII. Bereits in Großbritannien begütert worden. Einer seiner Vorfahren war ein Edelmann, also da gibt es ja so Titel, die man bekommen kann, war durch Taten in dieser Zeit hat sich da hervorgehoben. Allerdings hat sich das so ein bisschen gewandelt.
Also von Heinrich dem VIII., ja, okay, das ist jetzt auch nicht der Ursympath, ne, so in der Geschichte.
Ich glaube, der war als König gar nicht so schlecht, mal unabhängig jetzt von dem, was er
so gemacht hat. Als Ehemann halt nicht so, ne, aber.
So, kein guter Ehemann, aber der hat, glaube ich, ein paar Sachen gemacht, die für Großbritannien so gar nicht so schlecht waren.
Eine eigene Kirche gegründet.
Grundsätzlich auch nicht verkehrt. Jedenfalls was dann passiert ist, war der englische Bürgerkrieg. Ich will jetzt nicht noch darauf eingehen, Cromwell und so weiter und so fort. 1657 wanderte die Familie dann nach Virginia aus, weil sie offensichtlich auf der falschen Seite des Bürgerkriegs standen. Seine Eltern waren Augustine Washington und Mary Ball Washington. Mhm. Und auch die Mary war quasi eine Frau aus begütertem Hause, also man war da schon in einem Stand unterwegs und um den Reichtum dieser Familie so ein bisschen einzuschätzen, der Augustin war nicht nur Plantagenbesitzer, der war auch ein sehr erfolgreicher Kaufmann mit, Achtung, Mehrzahl, Fabriken,
okay,
und Eisenminen und also war schon, also ich sag mal, es war jetzt hier nicht vom Rags to Riches beim kleinen Georgie. Und diese hervorgehobene soziale Stellung hat natürlich auch dazu dabei geholfen, eine gute Ausbildung zu bekommen. Allerdings muss man sagen, er war nicht der Erstgeborene, er war das dritte Kind von insgesamt 6 Geschwistern, also ein bisschen Sandwich-Kind. Besonders sein älterer Halbbruder Lawrence, Augustin Jr., beziehungsweise das waren zwei, Lawrence ist sehr wichtig und Augustin Jr. ist auch sehr wichtig, aber Lawrence wird die entscheidende Person sein in seinem Leben. Mit denen er auch viel zu tun hatte, die so ein bisschen ihn angeleitet haben bei dem, was er werden sollte. Und Lawrence wurde sogar so eine richtige Vaterfigur, weil sein eigentlicher Vater relativ früh verstarb. So, also George Washington, ich will jetzt hier nicht springen, ich will jetzt so ein bisschen wirklich mal so diese ganze Konstellation aufzeigen. George Washington, der wuchs eben, wie gesagt, auf der Familienplantage auf. Mit 11 verlor er dann seinen Vater. So, das war natürlich, da der ja auch der finanzielle und wirtschaftliche Motor der Familie war, das war natürlich problematisch. Man musste jetzt halt das neu sortieren. Es musste überlegt werden, wie kann der Junge sozusagen in Zukunft beschult werden? Was ist seine Karriereoption? Wer kümmert sich um ihn? Und sie zogen erstmal um auf eine andere Plantage, und zwar die Plantage in Ferry Farm am Rappahannock River in der Nähe von Fredericksburg in Virginia.
Er kennt's nicht.
Ja, zuerst übernahm seine Mutter die Erziehung und brachte ihm sehr viel Strenge entgegen, was aus der Erzählung, das ist so ein bisschen der Punkt, es gibt halt sehr viel Dichtung zu George Washington und seiner frühen Geschichte, aber relativ wenige wirklich bequellte Aufzeichnungen. Also es ist alles so ein bisschen so ein Mythos und man muss da das so ein bisschen mit ein bisschen Vorsicht betrachten, weil natürlich auch viel zugeschrieben wird, wo man zur Prägung dieses Nationalmythos versucht, Grundlagen zu finden, weshalb könnte das so gewesen sein, also halt so eine typische Legendenbildung. Also da soll er so quasi seine Selbstständigkeit und sein Pflichtbewusstsein herbekommen haben, weil seine Mutter halt relativ streng mit ihm war und ihm da mal ordentlich beibrachte, wie es so läuft. Aber aufgrund dessen, dass die halt umgezogen sind und er Homeschooling bekommen hat, hatte er halt im späteren Lauf seiner Kindheit oder Jugend keine klassische formale Schulbildung mehr, wie es eigentlich hätte weiterlaufen sollen, wie es auch bei seinen Halbbrüdern der Fall war, sondern er hat halt so eine rudimentäre Ausbildung bekommen und mit 15 Jahren war er dann auch durch und hat sich dann eher auf praktischere landwirtschaftliche Themen konzentriert. Tabakproduktion, Viehzucht beispielsweise. Was auch Sinn macht, weil er ja auch irgendwie die Plantage dann übernehmen musste. Und an dem Punkt tritt er dann halt auch in den, ich sag mal, Dienst seines Halbbruders Lawrence, der dann quasi die Verantwortung für ihn bekommen hat. Also er wurde dann praktisch das Mündel seines Halbbruders. Und dieser Lawrence, der war genauso angesehen wie sein Vater im Endeffekt. Der hat eine ganz gute militärische Karriere gemacht und auch relativ gut geheiratet. Und vielleicht um die Größe mal zu bemessen, der Lawrence wiederum besaß auch eine Plantage. Logisch.
Logisch.
Und diese Plantage hatte nur ein ganz, also die war relativ klein, die hatte nur 1000 Hektar.
Okay.
Also das wirklich, ne, das wird immer so ein bisschen runtergespielt in allen möglichen amerikanischen Quellen, aber das waren wirklich große Plantagenbesitzer. So. Ist natürlich vorteilhaft, wenn du in der Landwirtschaft ein großer, wichtige Person bist, an einem spezifischen Ort, hast du ja eine Verbindung mit den Leuten da, mit der Gesellschaft da, hast Einfluss, hast Kontakte und das ist für den kleinen Georgie natürlich auch sehr wichtig. Der bekommt 1748 dann im Alter von 16 Jahren einen Job als Landvermesser. Hm. Das wird noch sehr bedeutend, weil er dadurch natürlich sich lernt, in der Umgebung zu orientieren. Und mit den Gegebenheiten Neuenglands sich vertraut zu machen. Also er muss halt raus ins Feld, in die Wildnis und da auch mal unter widrigen Bedingungen einfach seinen Alltag verbringen. Diesen Job bekommt er, weil sein Bruder Lawrence mit einer anderen sehr wohlhabenden und einflussreichen Familie verbandelt war, nämlich der Familie Fairfax. Und er wurde sozusagen als persönlicher Assistent des Familienoberhaupts da dann ins Tal des Shenandoah geschickt zum Vermessen. Es wird da, werden auch über dieses Kapitel werden natürlich ganz viele Helden sagen gedichtet, ne, dass er da nur unter einem Umhang quasi auf blanker Erde schlafen musste und da halt einfach abgehärtet wurde. Sich
gestellt hat.
Genau, ja. Genau. Darüber hinaus wird dann auch darauf zurück abgeleitet, dass er ein großes Interesse an der Westausdehnung hatte, ne, weil er in diesem, weil er dieses viele unberührte Land sah und Visionen davon bekam, was aus der großen Nation werden könnte. Also es wirklich jeder Schritt auf dieser Geschichte ist umgedeutet worden zu irgendwas Heroischem, Großartigem, aber im Endeffekt ist er da wochenlang durch Matsch gerobbt. Und war der Prügelknabe für seinen Chef sozusagen, ne? Also um das mal vielleicht in die Realität
Willkommen bei der Geodäsie.
Genau. Halt. Aber was es wirklich gebracht hat, er hat natürlich Fähigkeiten erlangt, er hat Geld verdient und er hat sich auch Respekt erarbeitet dadurch. Und auch ganz interessant, er kam halt auch mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen dadurch in Kontakt. Ja, Siedlern, Landbesitzern, Händlern, Politikern, Eingeborenen. Und mit diesem Netzwerk würde er später auch noch arbeiten. Über die nächsten Jahrzehnte. Ich meine, ne, das ist diese Verbindung zum Volk und zur realen Welt, die dann halt hilft, ne, die sogenannte Bodenhaftung, Dinge einfach realistischer einzuschätzen. So, jedenfalls hat er das dann gemacht. 1752 würde sich sein Leben aber komplett nochmal radikal ändern, mit 20. Weil mit 20 starb sein Halbbruder. Also als George Washington 20 war. Und das führte dazu, dass er dann diese 1000 Hektar Plantage erbte. Würde man ja sagen, okay, gemachter Mann, das war's jetzt. Es war halt auch wirklich eine der einträglichsten Plantagen der Region, muss man sagen. Also riesengroß und einträglich. Ja, hier könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Aber Mike, diese Plantage, die wuchs natürlich noch bis zum Ende von George Washingtons Leben auf 3000 Hektar.
Okay, na das reicht schon für eine schöne LPG auf jeden Fall.
Ja, was würdest du sagen, wie hat er die bewirtschaftet?
Wie er die bewirtschaftet hat? In ja. Virginia zu der Zeit.
Ja.
Ja, na, mit Sklaven.
Ja, genau. Also George Washington hatte 300 Sklaven.
Also man muss ja auch sagen, Frau, sorry, also jetzt nach meinem Verständnis, Sklavenhalter ist ja auch nicht gleich Sklavenhalter, oder? Gibt ja Leute, Sklavenhalter ist schon Sklavenhalter, aber es gab doch da sicherlich auch Leute wie George Washington, die hoffentlich ihre Sklaven total gut behandelt haben und da jeden Abend ein Tässchen Kakao noch gebracht haben in die Arbeiterhütte, oder? So war der doch bestimmt. Sag's bitte.
Also es gibt ich habe ein bisschen was dazu gelesen und es gibt natürlich Leute, die versuchen, dieses in Anführungszeichen Detail dieser Geschichte positiv umzudeuten. Okay. So von wegen, naja, es waren am Ende dann, also seine Frau besaß auch 300 Sklaven, so ist nicht, also die hatten 600 Sklaven insgesamt auf der Plantage. Hm. Und es gibt wirklich Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen und versuchen, das irgendwie zu verklären. Ja. Und dann stand dann so, naja, also weil sie sich beispielsweise dagegen gestellt haben, Familien unterschiedlich zu verkaufen, waren es dann halt so viele, ne, weil sie die Familienverbände nicht gesprengt haben. Mhm. Und es war wichtig, und es war ihnen auch sehr wichtig, dass alte, nicht mehr arbeitsfähige Sklaven auch genug zu essen und saubere Kleidung besaßen. Toll, oder? Also ich finde, das ist ja quasi ein Widerstand. Also George Washington wird wirklich, ohne Scheiß, als Widerstand in der Sklavenfrage eingeschätzt. Weißt du warum?
Nee.
Weil er nach seinem Tod seine Sklaven befreien ließ.
Nach seinem Tod?
Also nicht nach seinem Tod, nach dem Tod seiner Frau.
Ihre Sklaven.
Sie bekam dann seine Sklaven und nach ihrem Tod wurden die dann befreit.
Okay.
Es ist wirklich... Toll, oder?
Ja,
das nenne ich Humanismus.
Auf jeden Fall, das ist ja...
Da unterscheidet er sich übrigens von den meisten anderen Gründervätern, die haben ihre Sklaven nicht nach ihrem Tod befreit.
Ach so.
Weil ich glaube, es gab irgendwie nur 4, die keine Sklaven hatten.
Echt?
Also, die USA ist halt einfach basically komplett auf Sklaverei gebaut und irgendwie... will das immer keiner wahrhaben, man schiebt das Thema dann so auf die Südstaaten ab, aber dass basically alle damit zu tun hatten, naja, gut. Also das war mir nochmal wichtig.
Also es gibt ganz viele Heldengeschichten, also keine Ahnung, bei den ganzen, hat Amon Amarth, haben die schon mal einen Song drüber gemacht, dass die Wikinger die größten Sklavenhändler ihrer Zeit waren, auch nicht, ne? Also das wird da auch immer so rausdividiert aus den ganzen nordischen Heldengeschichten, dass das auch nur Sklavenhändler waren. Na egal. Passt halt nicht so in die heutige Welt.
Ich würde mal behaupten, wer nicht. Ja. Also es ist halt einfach überall. Hm. Es ist überall all der Fall gewesen durch die Geschichte. Ne? Aber ich finde es einfach, die Verklärung ist krass im Vergleich dazu. So, jetzt kommt ja aber dieser historische, der militärische Part noch irgendwie dazu. Wann kommt es denn? Auch 1752, weil jetzt ist er natürlich Landbesitzer, muss er auch in die Miliz eintreten. So. Und weil er ja relativ wichtig war, im Stand und finanziell, hat er natürlich gleich auch eine gute Position bekommen. Klar, sein Bruder war ja auch Offizier im britischen Militär, deswegen ist er dann halt gleich als Major in die Miliz aufgenommen worden.
Okay, das ist schon...
So, und als Major in der Miliz von Virginia, was waren da so deine Aufgaben?
Als Major in der Miliz von Virginia?
Was schätzt du, was musste ein Major in der virginianischen Miliz 1752 so machen?
Abgehauene Sklaven einfangen? Keine Ahnung.
Das ist ein interessanter Punkt.
Grenzsicherung. Grenzsicherung.
Gegen wen?
Konflikte mit Eingeborenen. Vielleicht. Weiß ich nicht, wie weit die da schon zurückgedrängt und Reservation zurückgedrängt wurden. Ich weiß es nicht.
Na, noch gar nicht. Nee, noch gar nicht. Das ist alles. Ja, ja. Also, auf jeden Fall, das ist ein Thema, aber es gab noch eine andere.
Ja, vielleicht
Gruppe
auch
nerviger Leute, die uns alle immer belästigen.
Die Franzosen.
Genau.
Okay, ja gut. Das hat zu der damaligen Zeit natürlich eine Rolle gespielt. Ja, ist ja Louisiana und so auch nicht wirklich weit. Ne? Ja.
Genau, also das waren so die zwei großen Probleme. Zum einen die Franzosen und zum anderen indigene Stämme. Und es gehörte natürlich dazu, die Truppen zu führen, das alles zu planen, Versorgung zu planen, etc. etc. Und da schien er sich relativ schnell einen guten Namen zu machen, sodass er 1753 vom damaligen Gouverneur von Virginia, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, Robert Dinwiddie, wurde er dann beauftragt, eine diplomatische Nachricht an die Franzosen ins Ohio-Tal zu bringen. Mhm. So. Eigentlich herrschte ja Frieden zwischen Großbritannien und Frankreich. Mhm. In dieser Nachricht, in dieser diplomatischen Bulle, die er da überbringen musste, war trotzdem ein Ultimatum drin, denn die Franzosen, die waren sehr aufdringlich zu dem Zeitpunkt. Also da stand drin, sie müssen sich zurückziehen, ansonsten gibt's Gewalt. Mhm. Als George Washington das mit seiner Truppe überbrachte, weigerten die sich natürlich. Es war auch überhaupt nicht glorreich, weil auf dem Rückweg wurden sie dann von Indianern beschossen. Moment, das sagt man nicht mehr. Das steht in der ganzen Literatur überall so drin. Von Eingeborenen beschossen. Mhm. Dann fiel Washington noch vom Floß und ertrank fast in einem eisigen Fluss. Also es war bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht heldenhaft. Okay. So. Es war dann also klar, er kam zurück, sagte, die haben das überhaupt nicht vor, es musste jetzt irgendwie Konsequenzen geben. Und um das vielleicht mal kurz ein bisschen einzuschätzen oder zu erklären, wie diese Situation eigentlich ist, ist nämlich super komplex, muss ich mal kurz ein bisschen ausholen. Also, das Gebiet westlich der Appalachen, das war zu dem Zeitpunkt noch relativ unberührt. Also wir reden jetzt hier von dem Gebiet, was man als Arkadien zusammenfassen könnte, also so die nordöstlichen Territorien vom heutigen Kanada, so im Endeffekt da, wo ich im Urlaub war.
Ja.
1750 hat sich das so ein bisschen verändert, weil dann vor allen Dingen aus Pennsylvania und Virginia dann immer mehr Siedler ins Gebiet des Ohios kamen und da eben mit den Eingeborenen in Kontakt kamen, Handel betrieben und sich dann auch dort ausbreiteten. Und weil da so viel Land war, haben sich da dann natürlich auch Heuschrecken breit gemacht, Landspekulanten. Und da wurden dann Siedlungspatente ab 1745 verkauft, die man erwerben konnte, um dann sozusagen sein Fleckchen in diesem neu zu erschließenden Gebiet zu bekommen.
Mhm.
Und dieser Robert Dinwiddie, dieser Gouverneur, und jetzt wird es ein bisschen interessant, der hat Anteile an so einer Firma gehalten, die mit diesem Land spekuliert hat.
Mhm.
Also der hatte großes eigenes wirtschaftliches Interesse daran, dass die Briten ihre Kontrolle in diese Ecke ausdehnten. Ne? Also nochmal zum Zusammenfassen. Er schickte George Washington mit einer militärischen Mission dorthin, damit er für ihn die Claims klar machen konnte, die er mit seiner Firma schon vertickt hatte.
Okay.
Was natürlich zu einem militärischen Konflikt zwischen England und Frankreich führen könnte. Also auf der Ebene muss man das mal betrachten, ne? Und George Washington hat sich dann natürlich unwissenderweise dafür instrumentalisieren lassen.
Hm.
So, Frankreich fand das natürlich überhaupt nicht so geil, weil eigentlich ist sozusagen die Appalachen als Wasserscheide waren so die Grenze zwischen Großbritannien und britischen Kolonien und quasi Neufrankreich.
Mhm.
Und für Frankreich war dieses Ohio-Tal von besonderer strategischer Bedeutung, weil man dort eben entlang schiffen konnte.
Mhm.
Ja? Also eine Verbindung zwischen dem St. Lorenz-Strom, wo ja auch Quebec ist beispielsweise, und eben dann den großen Seen. Da war es einfach super wichtig, dass die dieses Tal halten. Und deswegen haben die da aufgerüstet und auch mit Force breit gemacht. So, sie haben sich mit eingeborenen Stämmen dort zusammengetan, um die britischen Händler dort zu vertreiben. Da gab es beispielsweise die Ottawa und die Chippewa, die dort mit denen sehr viel zusammengearbeitet haben und im Namen der Franzosen eben auch britische Siedlungen überfallen haben. Also diese Auseinandersetzung, die dort aufköchelt, wird dann in die Geschichtsbücher als der Guerre de la Conquête quasi in die Geschichtsbücher eingehen. Und weil natürlich Virginia wiederum das nicht zulassen wollte, dass sie sich da einfach um ihre Handelsplätze und ihre möglichen weiteren Ausdehnungsbereiche betrogen fühlen mussten, schickte dann der Gouverneur Truppen in das Ohio-Tal. Und zwar unter der Kontrolle von George Washington. 1754 brach dann George Washington, der bis zu dem Zeitpunkt zum Oberstleutnant ernannt wurde, mit 160 Mann auf, um einen Schlag gegen die Franzosen durchzuführen. Die hatten ein Fort der Ohio Company in Besitz genommen, also eine Handelskompanie dort, das quasi ein Fort der Briten war, das noch im Bau befindlich war. Das haben die einfach erobert, haben es selber zu Ende gebaut. Und da ich kein Französisch kann, wird es ganz schlimm. Das heißt Fort Duquesne. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie es geschrieben wird. So, und ihr müsst euch das vorstellen, es gab da einfach noch keine Straßen oder so, ne? Diese 160 Mann unter der Kontrolle von George Washington, die mussten sich da den Weg durch die Wildnis hacken und hauen. Mhm. So, die haben quasi da einen Weg frei gehackt und kamen entsprechend langsam voran. Das wäre alles auch komplett schief gegangen, wenn sie nicht wiederum von anderen eingeborenen Stämmen der Gegend unterstützt worden wären. Also die Stämme untereinander hatten natürlich auch Fäden und suchten sich unterschiedlich quasi die Seiten aus. Die einen waren eher pro-französisch, die anderen pro-britisch. Und mit Hilfe von denen arbeiteten sie sich dann auf 60 Kilometer an die französische Stellung heran und erreichten dann einen Stützpunkt, von dem aus sie dann einen Überraschungsangriff auf eine französische Vorhut durchführten. Diese Vorhut bemaß 30 Mann. Und das klingt jetzt alles irgendwie total lächerlich, weil wen interessiert das? Es wird aber eine große Rolle spielen. Der Kommandant dieser Vorhut war Coulon de Jumonville. Diese Übermacht der anstürmenden Kolonisten der Briten, die schafften es natürlich, die zu überwinden, diese 30 Franzosen. Ein paar fielen im Hagel der Kugeln, ein paar überlebten das und ergaben sich. Allerdings sollte das für weitere 9 französische Soldaten und ihren Kommandanten nicht reichen zu überleben, denn die eingeborenen Truppen entschieden sich dazu, ein Exempel zu statuieren, hackten die klein und skalpierten die. George Washington hat das zumindest nicht verhindert. Ne? Also es ist eine große Frage der Geschichtsschreibung, welche Rolle er in diesem Zusammenhang gespielt hat, ob er es nur nicht verhindert hat oder ob er sie halt von sich aus hat gewähren lassen oder ob das Teil dieses Angriffs war. Ja, also das liegt im Dunkeln. Das ist auf jeden Fall als das Massaker von Jumonville Glen in die Geschichte eingegangen und ist sozusagen der Auftakt dieses Krieges. Es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Berichte. Den Berichten nach war das der Häuptling Tanagrisson, ein Anführer der Mingo, der den verletzten Jumonville dann tötete, um dann eben den Franzosen ein Zeichen zu setzen, dass sie sich aus ihrem Land zu verpissen haben. Dieser Akt gegenüber einem hochgestellten Offizier, der Anweisungen an die Briten überbringen sollte. Also er war auch eigentlich in diplomatischer Mission unterwegs. Das ging natürlich gar nicht. Also das ist, da musst du als Großmacht natürlich auch reagieren. Das lief natürlich alles überhaupt nicht so gut. Zuerst wurde er dafür zum Oberst ernannt.
Oh, da ist es dann nur noch ein Schritt zum General Washington.
Es war im Endeffekt etwas, das, also er wurde sogar dafür quasi befördert. Das half ihm aber nicht, denn er musste sich jetzt zurückziehen, weil er nämlich von den Franzosen verfolgt wurde. Er zog sich zurück und baute notdürftig eine Verteidigungsstellung mit dem lustigen Namen Fort Necessity.
Okay, na gut.
Aber er unterschätzte, wie sehr er unterlegen sein würde, weil die Franzosen natürlich sehr auf Rache aus waren. Hm. Und die schickten ihm 300 Mann hinterher.
Hm.
So, also er hatte so um die 160, die hatten über 300. Es stand also 2-1, die saßen jetzt in ihrem Scheiß vor.
Mhm.
Und dieses Scheiß vor stand auch noch an einer richtig beschissenen Stelle, mhm, mitten an so einem Flusslauf, einem sumpfigen Flusslauf, also tief gelegen, umgeben von bewaldeten Hängen,
mhm,
in drei Richtungen, also richtig dumm gebaut, keine Chance,
mhm,
überhaupt keine Chance. Sie mussten sich ergeben.
Mhm.
Also es gab jetzt quasi mehrere Fehler am Stück. Ich möchte das nochmal hervorheben, wie dieser großartige, heroische General der späteren Geschichte hier einfach alles versaut hat, was er hätte versauen können. Erstens, Kriegsverbrechen begangen, mhm, oder zugelassen zumindest, in vor einer komplett beschissenen Stelle errichtet, sich einkesseln lassen und jetzt kommt das Allerproblematischste. Im Kapitulationsvertrag, den Washington unterschrieb, stand auf Französisch, okay, eine Passage drin, in der er zugab,
hm,
Schuld am Attentat von Jumonville zu sein.
Hm.
Hm. So. Die Franzosen ließen sie dann tatsächlich abziehen, was er da noch nutzte, um das fucking Fort niederzubrennen, wo man sich so denkt, was ist los mit dem Mann? Ne? Also von wegen, hey, freies Geleit, ihr dürft gehen. Seid froh. Ja, dann fackeln wir noch euer Fort ab. Fuck you. Also schon übel. Auf jeden Fall zogen sie ab, kamen zurück nach Virginia, wurde schon wieder geehrt, wo man sich so fragt, der Mann baut eine Scheiße nach der anderen und steigt einfach jedes Mal auf. Ist schon wild. Jedenfalls das Erstaunlichste war, er kommt halt da an, nach Monaten im Dschungel, schlägt die Zeitung auf und sieht, überall wird über ihn geschrieben.
Hm.
Uff, vor allen Dingen in Europa.
Hm.
Denn dieser Angriff hat ja Konsequenzen nach sich gezogen.
Hm.
Denn dieser Guerre de la Conquête ist natürlich nur ein Teil eines größeren Konflikts,
hm,
der dort entbrennt.
Hm.
Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Großbritannien merkte natürlich jetzt, verdammte Axt, wir müssen jetzt irgendwie was unternehmen. Und schickte zwei Regimenter von Rotröcken, also von Berufssoldaten, direkt aus Großbritannien nach Neuengland.
Hm.
Unter Major General Edward Braddock, der dann auch in dem Moment gleich noch zum Oberbefehlshaber ernannt wurde. Und der begann dann im April 1755 mit 2200 Mann seinen Marsch zu diesem vorhin von mir genannten Fort Duquesne. Und natürlich unterstützt von George Washington,
hm,
weil der wusste ja, wo es, hm, war. So, der war ja schon mal da. Dieser Edward Braddock, der war jetzt sicherlich nicht völlig unfähig. Allerdings lief einiges schief. Auch deswegen, weil er sich in der Kolonie natürlich nicht auskannte. Der war in Europa viel unterwegs, hat da immer mal Truppen geführt, war aber nie in größere Schlachten oder Gefechte verwickelt. Muss man sich auch mal vorstellen, ja? Da wird jemand zum Oberbefehlshaber ernannt, der das einfach noch nie erlebt hat. Gut, also es gab Querelen mit Einheimischen, Versorgungslage war katastrophal. Zwar so wirklich so katastrophal, dass sie noch nicht mal genug Wagen auftreiben konnten, um den Trupp irgendwo hinzubringen. Deswegen wollten sie es kurz vorher fast abbrechen,
hm,
aber es konnte dann doch noch gelöst werden. Und dann mussten sie sich da ja wieder hinarbeiten. Klar, es gab diesen Pfad, den George Washingtons Männer da schon reingehackt hatten in die Vegetation. Jetzt hatten die aber vor, Kanonen dahin zu fahren,
mhm,
weswegen die eine 4 Meter breite Straße bauen mussten, quer durch die Wildnis. Also die haben 2 Meilen am Tag geschafft.
Mhm.
So, das hat alles so lange gedauert und war so scheiße, dass auf dem Weg die Zugpferde verhungerten. Die Truppen im Zug wurden krank, weil sie kein sauberes Trinkwasser hatten. Hm. Dann kamen sie dann irgendwann an, am 9. Juli. Ne? Also vom April bis zum 9. Juli waren die da auf dem Weg durch die, durch die Vegetation. Und am 9. Juli 1755 überquerte dann die britische Vorhut den Monongahela River.
Klingt hawaiianisch.
Das war ungefähr 9 Meilen südlich von diesem Fort Duquesne. Mhm. Als die Vorhut den Hügel dann hinaufmarschierte, traf sie einen Mann, der wie ein Indianer gekleidet war, aber das Abzeichen eines französischen Offiziers trug. Das war höchstwahrscheinlich Capitaine de Beaujeu. Ich hasse diese Sprache. Ne, also ich muss dir vorstellen, du kommst da an, da steht ein Typ mit der verrückten Aufmachung und der winkt dann mit seinem Hut und seine Truppen, die natürlich schon auf die Briten gewartet haben, schwärmten hufeisenförmig aus und nahmen sie aus 3 Richtungen unter Feuer.
Schön.
Aber natürlich aus der Deckung. Ne? Die britische Vorhut, wie sie es halt so macht, geht in Formation, schöne Reihe, versucht den Feind irgendwie zu erwischen, den sie nicht sehen, wird natürlich komplett zusammengeschossen. Der Anführer wird erledigt, auch der komisch indianisch gekleidete Du Beaujeu, sie schaffen es, die Verteidiger zurückzudrängen unter extremen Verlusten. Also die standen ohne Deckung in der Mitte, waren in dem Moment zwar in Überzahl, aber bekamen richtig das Fressbrett voll. Hinter ihnen kam jetzt die Hauptstreitmacht, um diese Feuergefechte zu unterstützen. Ja. Von den 2200 Mann waren jetzt nur noch 400, die auf den gesamten Tross aufpassten. Alle anderen waren jetzt sozusagen ins Gefecht gerannt. Vorne aus 3 Richtungen Feuer. Hinten der Haupttross der Truppe, der angerannt kommt. Die prallen aufeinander. Es entsteht komplettes Chaos. Die Truppen waren teilweise unerfahren. Es bricht Panik aus.
Also auch eine Situation, in der man die Kanonen super gebrauchen kann, ne?
Die standen halt nur sinnlos rum jetzt, ne? Also mit denen konntest du nichts anfangen.
Ja.
Es brach Panik aus, es brach Chaos aus. Und man schätzt, dass die meisten Toten auf britischer Seite selbst zugefügt waren.
Okay.
Weil sie im kompletten Chaos auch auf eigene Leute feuerten. Man sah dann den krassen Unterschied der Miliztruppen von George Washington und der Linieninfanterie der Rotröcke, weil die natürlich in ihrer Vorstellung halt in ihrer Formation standen, während die Milizen sozusagen sich dann aufteilten an irgendwelchen Hindernissen in Stellung brachten und dementsprechend nicht mitten im Feuer standen. Die Briten waren komplett überfordert. Und natürlich auch dann innerhalb kürzester Zeit demoralisiert. Also auch sie versuchten dann einen Gegenangriff durchzuführen, wo dem Leutnant dann der Befehl verweigert wurde. Bis dann zu dem Punkt, wo dann auch Braddock einsehen musste, dass die Schlacht verloren war, befahl er den Rückzug. Und auf dem Rückweg wurde er dann auch noch tödlich erwischt in die Lunge. Es muss ein massives Gemetzel gewesen sein. Also dem Braddock alleine sind 4 Pferde unter dem Arsch weggeschossen worden. Man hatte alles zurückgelassen. Jede Kanone, Waffen, Gepäck, Geheimpapiere. Verwundete wurden von den Eingeborenen skalpiert. Es war ein absolutes Gemetzel. Es ist eine der größten militärischen Niederlagen Großbritanniens aller Zeiten gewesen. Es gibt so ein paar Zahlen. Die Eingeborenen auf französischer Seite haben 27 Männer verloren. Die Briten haben 456 Männer verloren. Darunter 63 der 87 Offiziere.
Okay.
George Washington tatsächlich mit seiner Miliz war einer der unverwundeten Offiziere. Er hat zwar auch 2 Pferde verloren, seine Uniform wurde von 5 Kugeln durchlöchert, aber er und seine Truppen sind da relativ unbeschadet rausgekommen. Also die zogen sozusagen komplett vernichtet aus dem Waldgebiet wieder ab, die paar Leute, die das geschafft haben, da zu entkommen. Und dieser ganze Zusammenhang ist einer der Anlässe oder Auftakte des Siebenjährigen Kriegs. Also ist George Washington in die Geschichte eingegangen als einer der Personen, die vielleicht nicht direkt, aber indirekt am Beginn des Siebenjährigen Krieges mitverantwortlich waren. So, und bis zu dieser Geschichte, bis zu diesem Moment, würde ich sagen, ist eigentlich sehr wenig zu sehen von diesem George Washington, den man so aus der Geschichtsschreibung suggeriert bekommt, oder?
Krass, ja. Na, schön, also vielen Dank, das mal aus der George Washington-Perspektive zu. Ich habe gewusst, dass dieser Moment irgendwann mal kommt. Ich will noch ganz kurz dir den Inhalt meines Rucksackes zeigen.
Ach, cool. Eine Geo-Epoche über den Siebenjährigen Krieg. Sehr, sehr gut.
Ja, das ist das, was ich gerade lese. Da ist auch sind diese Begebenheiten natürlich drin mit dem sozusagen nordamerikanischen Teil des Siebenjährigen Krieges.
Hast du jetzt gerade so getan, als ob du das nicht wusstest?
Ich wusste ganz viel von dem, was du mir erzählt hast, nicht. Das steht da natürlich nicht alles so drin und schon gar nicht aus der Perspektive auf George Washington fokussiert. Aber als Vorgeschichte des Siebenjährigen Krieges ist da dieses Massaker an den französischen Diplomaten und so und das Fort, was er da nicht auf dem Berg, sondern im Tal gebaut hat und sowas, ja, das steht da drin, ja.
Also ich muss sagen, Siebenjähriger Krieg, komplett unterschätzt, eigentlich der Erste Weltkrieg, wenn man so will. Ich habe mich auch viel zu wenig damit auseinandergesetzt. Also beispielsweise die britischen Kolonien in Indien gibt es ja erst seitdem die den Siebenjährigen Krieg gewonnen haben. Das waren ja vorher auch französische Kolonien.
Ja, ja, also der Siebenjährige Krieg hat Europa teilweise bis heute noch geformt. Ne? Und selbst Ausgangspunkte im Ersten Weltkrieg oder so lassen sich da schon auch noch darauf zurückführen. Ne? Und auch deutsche Industriegeschichte zum Beispiel. Ne? Nach dem Siebenjährigen Krieg mussten ja auch die ganzen kleinen Herzogtümer und was weiß ich, zusehen, dass sie irgendwie wieder an Geld kommen, ne? Nachdem alles komplett ausgeblutet war. Und das ist dann auch ehrlich ein Zufall, dass Porzellanmanufakturen wie in Meißen oder sowas alle 1700 und dann gegründet wurden. Große Zusammenhänge, die man da betrachten kann.
Ich meine, Sachsen war auch Kriegsgebiet. Ne? Man erinnere an die Belagerung von Grimma. Aber zu diesen Geschichten waren anders im Podcast.
Nee, super cool. Also ich musste mir sehr an Grinsen verkneifen, war aber nochmal wirklich interessant. Also dass der George Washington so ein Dünnbrettbohrer in Anführungsstrichen, das habe ich nicht erwartet.
Der ist danach dann auch aus dem Militärdienst ausgeschieden und hat sich aus sein Landgut zurückgezogen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er danach irgendwie groß noch was gemacht hat. Das kam dann erst später. Okay. Also es ist wirklich eine abgeschlossene, er wurde glaube ich nochmal befördert.
Da war ja der General Washington, ne? Ist ja dann vom Oberst.
Ich weiß nicht, ob er da schon General war. Also er wurde ja dann später zum Oberkommandeur. Aber zu dem Zeitpunkt.
Ja, Colonel war er dann offensichtlich am Ende dieser Begebenheiten, ne? Oberst. Und dann müsste er doch dann schon Generalmajor werden oder sowas. Aber gut, weil ich kenne jetzt die Truppengliederung da nicht so ganz genau. Oder die Dienstreihe.
Auf jeden Fall ist er dann erstmal wieder Privatmann gewesen und wurde dann wieder zur Pflicht gerufen, mehr oder weniger. Aber das ist, also ich weiß nicht, ob wir die Geschichte auch nochmal irgendwann erzählen, aber das war jetzt so viel. Ich dachte mir, das reicht erstmal.
Naja. Gesundheit, habe ich dich jetzt angesteckt? Ja, nee.
Bestimmt, ey, zu lange in einem Chatraum verbracht.
Na gut. Vielen, vielen Dank. Das brannte dir schon lange mal auf der Seele mit George Washington. Da hast du ja ein paar Mal schon angekündigt.
Ach na, weil es einfach spannend ist. Vom Guerre de la Conquête hatte ich vorher noch nie was gehört und mit dem Siebenjährigen Krieg habe ich mich viel zu wenig auseinandergesetzt, maximal halt mit irgendwelchen hannoveranischen Söldnern und Sleepy Hollow und solchen Geschichten. Ne? Da weiß man einfach viel
ist
zu
total,
wenig.
Ist wirklich total interessant. Und Guerre de la Conquête ist halt die Bezeichnung für sozusagen die nordamerikanische Dimension dieses Konfliktes, ne? Aus französischer Sicht.
Genau.
Okay. Alles klar, cool. Vielen, vielen Dank.
Die offizielle deutsche Übersetzung davon ist der Franzosen- und Indianerkrieg. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme lieber die französische Bezeichnung.
Cool. Ich danke dir und entlasse dich in deine Termingliederung
in mein nächstes
des
Meeting.
Tages. Ja, alles klar.
In mein nächstes Meeting. Es geht Sternklang-Planungsmeeting.
Alles klar. Na dann, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich fahre mir jetzt erstmal ein paar schöne Nasentropfen rein. Gut.
Na, mach das. Viel Spaß beim Geo-Epoche-Lesen. Tschüss.
Danke. Ciao.